Genau, dir gehört mein Lob für immer. Ja, ich bin der Manuel Tanner. Und wieso stand ich heute da? Ich stand heute da, weil ich eben auch mein Heiland darf loben und ihm alle Ehre geben, weil ohne, dass er mich in seine Gemeinschaft gerufen hätte, wäre ich gar nicht heute da. Ich habe eine sehr spannende Kindheit hinter mir. Also ich durfte in einem gläubigen Elternhaus aufwachsen, habe sehr behütet dürfen aufwachsen und habe dann aber erleben dürfen, wie die Welt ist. Weil mit 12 hat mein Leben angefangen, meinen eigenen Weg zu gehen, mit schon Alkohol und ganz verschiedenen Sachen, wo man in dem Alter einfach noch nicht sollte zu sich nehmen. Und das ist, ja, 12, man denkt, jawohl, das ist ja schon 12, aber wenn ich heute die 12-Jährige sehe, dann denke ich, was, so klein bin ich gewesen, so jung bin ich gewesen. Und das ist weitergegangen bis 18. Und mit 18 hat mein Leben weder für mich einen Sinn gehabt, noch hat es einen Wert gehabt. Ich darf heute jetzt 37 Jahre alt sein, darf Familie haben, darf 3 Kinder haben. Und mit 18 hätte ich mir das niemals vorgestellt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals Familie haben werde. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann in Appenzell wohnen werde. Das habe ich auch nie gedacht. Aber es ist so gekommen. Der Herr führt ganz auf wunderbare Art und Weise. Und es ist so spannend, dass mir jemand in meiner Kindheit von Jesus Christus erzählt. Ich war in einem Kinderlager und durfte in dem Kinderlager hören, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft. Und jeder, der seine Stimme hört und auftut, zu dem wird er eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit ihm. Und so ist mir auch weiter erklärt worden, ja, Jesus kann man annehmen, aufnehmen. Wie viele ihn, Jesus Christus, aber aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und mit 18 ist das wieder aufgekommen in meinem Leben. Ich habe ganz viele Menschen gefragt, was glaubst du, kommt nach dem Tod? Ich habe irgendwie Angst gehabt vor dem Tod, vor dem Sterben, was kommt nachher? Es war so schwarz, es war so dunkel, es war so hoffnungslos. Und die Leute rund um mich herum, die haben mir auch keine Hoffnung geben können, weil sie haben nicht gewusst, ja, was wird nach dem Tod kommen. Alle, die ich gefragt habe, die haben mir gesagt, ja, mach da, mach da, mach da. Und vielleicht klappt es dann schon. Ja, da vielleicht war mir einfach zu wenig gewesen. Das war mir einfach zu fern gewesen. Das war mir zu hoffnungslos gewesen. Und ja, ich durfte wieder erinnert werden an das Wort, das ich als Kind von einer Frau, die in einem Kinderlager mir das erzählt hat, gesagt hat, dass Jesus an der Tür ist und anklopft. Und dass er vergeben will und dass er gern vergibt und dass man immer kann zu ihm kommen. Und das war für mich auch so etwas, was ich in dieser Zeit hatte, Gottesferne. Wo ist Gott? Er ist weg, er ist weit weg, er ist doch im Himmel oben. Wie kann ich ihn erreichen? Wie kann ich zu Gott kommen? Und ich durfte zu ihm rufen, im Gebet. Und er hat mein Leben wirklich um 180 Grad gekehrt. Und ich darf heute Hoffnung haben. Und ich darf heute da stehen, weil Jesus Christus mir die Hoffnung gibt, weil wir auch gehört haben, ja, er hat uns vergeben. Er hat alle Schuld getragen. Er hat es gemacht. Es ist vollbracht, haben wir gesungen. So etwas Schönes. Und dann darf ich mir einfach kommen und sagen, hier bin ich, vergib mir. Und das hat in meinem Leben so viel geändert. Ich wollte zuerst am Anfang probieren, selber loszuwerden von dem Ganzen. Habe es aber selber nicht geschafft, zum loszukommen. Und bin am Boden gewesen, verzweifelt und habe gemerkt, nein, ich brauche auch in dem Hilfe, von meiner ganzen Sucht loszuwerden. Wegkommen von allen diesen Gefangenheiten, die ich in meinem Leben bis 18 aufgebaut habe. Die Ketten, die mich im Griff hatten, die sind, habe ich probiert, selber wegzutun. Ist nicht gegangen, ich habe es nicht selber geschafft, bis ich kapituliert bin. Und gesagt haben, Herr Autor, brauche ich Hilfe. Ich kann es nicht selber. Und so weiss ich auch heute Morgen, wenn ich da stand und auch über Evangelisation oder eben um die Botschaft, das Evangelium weiterzugeben, reden tun. Ich kann es nicht selber und wir können es auch nicht selber erzwingen. Sondern es ist immer so wichtig, dass Jesus Christus im Zentrum ist. Und darum möchte ich auch ganz kurz noch mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dort dürfen versammelt sein. In deinem Namen und in Jesu Namen und im Namen vom Geist. Ja, Herr, wir danken dir vielmals, dass wir dürfen da zusammenkommen und dürfen auf dein Wort hören. Wir bitten dich, dass du an unseren Herzen wirkst, dass du reden und hören segnest. In deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Danke. Ja, und so habe ich dürfen anwachsen, habe dürfen Jesus Christus kennenlernen. Und in meinem Berufsleben ist mir der Wunsch aufgekommen, einfach Jesus Christus zu bezeugen. Überall, wo ich bin, von Jesus Christus zu erzählen. Das ist dann aber nicht bei allen so gut angekommen. Mein Chef hat mir dann auch ein Verbot gegeben. Ich darf nicht mehr über den Namen Jesu reden im Geschäft. Es ist dann einfach in Pause verlagert worden. Und es sind noch viel mehr Leute, wie der ganze Gartenbau. Ich bin dort mal Baumjournalist gewesen. Der ganze Gartenbau ist in Pause gekommen. Und die ganze Pause rum. Das Thema ist Jesus Christus gewesen. Und so, ja, dürfen wir auch in der Nachfolge von Jesus Christus Schwierigkeiten erleben. Wir dürfen tief und hoch erleben. Und da möchte ich auch ein bisschen dann in der Botschaft darauf zu sprechen kommen. Was ich aber gesehen habe, ist, die Schweiz ist ein Missionsland. Die Schweiz ist nicht ein Land, wo Mission kein Thema ist. Und eben unsere gemeinsame Mission ist überall, wo unser Umfeld ist. Wir haben eine Mission als Gemeinde und Gemeinde müssen wir verstehen als die weltweite Gemeinde. Und wir sind Salz und wir sind Licht und wir sind seine Zeugen auf dieser Erde und er möchte über Menschen wieder Menschen erreichen. Und eben darum sagt Jesus auch, Jesus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also wir sind Gesandte in die Welt, dass wir das Zeugnis, wo wir dürfen haben, von dieser Rettung, von dieser wunderbaren Botschaft, von dieser Hoffnung, dass wir sie dürfen raustragen. Da wird ich später aber auch noch weiter darauf zu reden kommen. Ja, das Missionswerk Werner Heukelbach, eben, wir haben es gehört, das gibt es schon länger, schon mehr als 80 Jahre. Es ist in Deutschland aufgekommen durch den Werner Heukelbach, so hat er geheissen. Er ist selber ein Gotteslügner gewesen, hat Bibelschüler mit Stein beworfen und hat sich selber als Gotteslügner, eben Atheist bezeichnet. Es hat auch bei ihm mehrere Menschen gegeben in seinem Leben, die ihm erzählt haben von dieser Botschaft von Jesus Christus. Sie haben ihn eingeladen zu Evangelisationen. Der Chef hat ihm gesagt, du, wenn du so weitermachst, das sieht für dich nicht gut aus im Tod. Wenn du sterben wirst, das wünsche ich dir nicht, dass das passiert, was in der Bibel steht. Und so haben mehrere und mehrere Menschen dazu geführt, dass er sich einladen hat lassen, in eine Evangelisation. Dortmal hat es noch Evangelisationszelt gegeben, sehr viel, gibt es auch heute noch, einfach nicht mehr so oft, und hat sich einladen lassen und ist zum Glauben gekommen. Und als er die Botschaft erkannt hat, als er gemerkt hat, was das für eine Botschaft ist und wie frei das sie macht, hat er selber auch, ist ja zum inneren Zeugnis gekommen, gerade jeder Mensch braucht die Botschaft. Die soll jeder Mensch erreichen, die Botschaft. Und so ist er auch übers Graubünden geflogen mit dem Flüger, gerade du brauchst Jesus. Das ist sein Kern gsi, wo er weitergegeben hat. Gerade du brauchst Jesus. Wenn du heute noch nicht hast, du brauchst Jesus Christus. Er ist so wohltuend, er ist so gut und er ist das Beste, was dir passieren kann im Leben. Und so ist es auch dazu gekommen, dass wir einfach als Heukelbach, als ganzes Werk der Meinung sind, das Evangelium ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt auf der Welt. Und eben, sie kommt vom Herzen Gottes Und ja, Liebe, die uns erreicht hat, die soll doch nicht nur bei uns bleiben, sondern die soll rausgehen zu allen Menschen. Und so haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, um eben auch das Evangelium rauszubringen. Und eine Möglichkeit davon ist der Kalender. Wir nennen den Evangelist durch das ganze Jahr. Und ja, was macht ein Kalender? Ein Kalender kann Leben verändern. Und meistens ist eben eine Person im Hintergrund. Wir dürfen das Zeugnis haben, auch von einer Frau, die den Kalender weitergegeben hat. Und der Mann, der ihn bekommen hat, der war in einer Krise gewesen. Der war in einer Ehekrise gewesen. Seine ganze Familie, hat er beschrieben, ist einfach am Boden gewesen. Und es ist alles kaputt gewesen. Er hat den Kalender durchgelesen. Er ist ganz neu zu Jesus Christus gekommen und hat um Vergebung gebetet, hat ihn gebetet, dass er ins Leben kommt, und die ganze Familie hat sich geändert. Die ganze Familie hat angefangen, Jesus Christus nachzufolgen, und dann sind die Kinder grösser geworden und der Bub hat sich taufen lassen, also er war schon ein junger Mann dort, und der Mann hat das Zeugnis von seinem Sohn erzählt, wieso dass der Sohn auch sich überhaupt taufen lässt, weil eben sein Leben verändert worden ist durch einen Kalender. Und er hat so gern dieser Frau würde Danke sagen, die den Kalender überreicht hat. Aber er wüsste nicht, welche Frau das ist. Aber die Frau ist in dem Moment, wo die Taufe war, ist sie vor Ort gewesen. Und in dem Moment hat sie mir erzählt, die Frau, ist sie im Tief unten gewesen, wieso verteile ich überhaupt Kalender? So kann Jesus Christus ermutigen seine Arbeiter. So kann er ermutigen und kann uns auch als Werk ermutigen und sagen, jawohl, es lohnt sich, um auch das Evangelium in Literatur weiterzugeben. Und ich hätte noch ganz viele Zeugnisse über, wie Menschen einfach heute noch über Literatur erreicht werden. Wie einfach so ein Kalender auf dem Bänkli liegt, jemand den aufnimmt, durchblättert und sagt, jawohl, der Jesus Christus will ich für mein Leben haben. Mit dem will ich meinen Weg gehen. Und sie erzählen, wie sie haben dürfen die Hoffnung erfahren. Wir haben auch weitere Kalender für Senioren, für Jugendliche und Kinder. Sie liegen draussen, ihr dürft euch dort bedienen. Wenn es nicht genug hat, dürft ihr gerne auch auf den Shop gehen, Heukelbach Shop, dann findet ihr das gerade. Auf Google eingeben und dann kommt ihr gerade auf den Shop. Was natürlich eine ganz wichtige Grundlage ist, ist das Gebet. Und darum sagen wir auch, wenn ihr einen Kalender weitergebt, oder wenn ihr möchtet, eben Menschen erreichen in eurem Umfeld, in eurem nächsten Umfeld, und ich tue das immer wieder so, einfach zeigen, schau, Gemeinde, wenn sie am Sonntag zusammen ist, dann sind wir zusammen. Aber wenn wir auseinandergehen, wo sind wir denn? Wir sind am Arbeitsplatz, wir sind in der Schule, wir sind an der Uni, wir sind überall verstreut. Und wer kann besser die Leute erreichen mit dieser Hoffnung, die du hast erfahren, mit dieser Liebe, die Jesus Christus für dich hat, wie du an dem Arbeitsplatz, wo du ein Zeugnis bist, wo du Kontakt hast mit diesen Leuten, wo sie auch Verbindungspunkte haben, wo du vielleicht schon ein Vertrauen aufbauen hast zu ihnen, wo sie zu niemand anderem haben, wie nur zu dir. Aber ich denke, das Gebet ist die beste Vorbereitung für Evangelisation. Und darum, es lohnt sich auch, nehmen, aufzuschreiben, nehmen, immer wieder ins Gebet zu nehmen und sagen, Herr Jesus Christus, ach, erbarm dich doch über die und die Person. Ich möchte doch so gern, dass auch sie darf erfahren von dieser wunderbaren Botschaft, die ich dürfen erleben, wo ich darf die Gemeinschaft und auch die Beziehung darf leben und wissen, was für eine wunderschöne Hoffnung das ist, auch den Schluss am Ende, das ewige Leben. Und jetzt eben Mission. Mission impossible. Ist Mission unmöglich? Wir haben oftmals wir so ein den Gedanken, ja, wir sind auf einem harten Boden. Die Leute sind so verschlossen. Es ist so schwierig, um Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Wie können wir heute Menschen erreichen? Und wo können wir Menschen erreichen? Das ist eine oft gestellte Frage, die an mich ankommt. Und ich denke, was es braucht, ist, es braucht Menschen, die wirklich nicht anders können, als einfach von dieser wunderbaren Botschaft vom Evangelium reden, weil sie wissen, wie wunderbar und schön sie ist. Weil wenn mir die Gnade billig geworden ist, oder wenn mir die Rettung durch Jesus Christus gleichgültig geworden ist, oder es ist so nebensächlich geworden, wie rede ich denn darüber? Wenn wir etwas Neues haben, ich habe das erlebt, wo mein Kollege, als ich jünger war, hat er einen BMW M3 gekauft und er hat von seinem BMW M3 geredet, er hat alles gewusst über den BMW. Er hat mir jedes Detail können sagen, wie tief das er ist, wie viel das er über dem Boden ist und was mit der Polizei alles erlaubt ist und pipapo. Er war überzeugt von seinem Auto. Er hat Freude gehabt an seinem Auto. Die Frage ist, haben wir noch Freude an Jesus Christus? Haben wir Freude an dieser Rettung, an dieser Gnade, an dieser wunderbaren Botschaft? Wie reden wir davon? Und das, denke ich, ist eine springende Frage. Und ich denke, es auch da gibt es eine Botschaft in der Bibel. Und ich möchte dazu Lukas 15 aufschlagen und möchte lesen von 11 bis 16. Da steht uns aufgeschrieben, und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und der Vater teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschlingte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Also da sehen wir einmal, das ist der verlorene Sohn, das Gleichnis vom verlorenen Sohn heisst das auch. Und da sehen wir einmal, er hat etwas und er möchte das verloren. Er hat die Gemeinschaft mit Gott, wird uns da so mitteilt, der Vater als wie der Vater, wo eben Gott ist. Er ist dort. Aber irgendwas sehnt ihn noch mehr. Irgendwas, er hätte Sehnsucht und will noch mehr haben. Und das erinnert mich ganz stark an Garten Eden von Adam und Eva. Sie haben einen wunderbaren Garten. Sie haben wunderbare Bäume und sie können essen von allen Bäumen. Nur ein Baum, hat Gott ihnen gesagt, esset von dem nicht. Und er kommt Schlange und sagt, ja, sollte Gott gesagt haben, ja, die Schlange, die uns oder den Mensch will verführen und will sagen, nein, beim Vater, dort hast du nicht genug. Nein, ganz suchen, ganz irgendwo anders suchen. Du findest es nicht bei deinem Vater, sondern der Vater will dir wie noch vielleicht sogar etwas vorenthalten. Und wenn wir mit den Leuten ins Gespräch kommen und wir merken, Menschen, die den Vater nicht kennen, wie reden sie über Gott? Sie redet über Gott, ja, Gott hat mich im Stich gelassen, wo ich Leid hatte. Gott hat mich da und da, ist ja fern gewesen. Und so habe ich mich auch gefühlt. Eben genau in dieser Zeit, wo ich gedacht habe, wo ist Gott? Wo ist Gott zu finden? Jetzt, wo ich doch Gott würde wollen suchen. Wo ist er? Und wir sehen da den Sohn, er hängt sich an einen Bürger vom Land und der schickt ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und er begehrt, seinen Bauch zu füllen mit dem zu essen, wo die Schweine haben. Und das ist auch wie die Welt. Die Welt, die möchte eigentlich ja, etwas geben. Sie hat aber nichts, wo sie geben kann, wo unseren Hunger stillt. Und das ist genau die Mission Impossible. Die Welt kann nicht geben, was unsere Sehnsucht stillt. Die Welt kann das nicht bieten. Man kann es überall in der ganzen Welt kann man suchen. Unsere Sehnsucht, die wir im Innersten drin haben, die kann nicht gestillt werden von dieser Welt. Und der Mensch, wir wissen, wie er ist. Er hat selber ein Velo, dann sieht er den Nächsten, der hat sein Mofa, er will ein Mofa. Dann sieht er, aha, der andere hat einen schönen TÜV, ich will lieber einen schönen TÜV. Oh, aber auf dem TÜV wird man nass, nein, ich will lieber ein Auto. Ja, das Auto ist ein bisschen klein, ich will ein grosses Auto. Wenn er ein grosses Auto hat, will er eine Yacht, dann will er ein Jet, dann will er eine eigene Insel, dann will er die ganze Welt. Aber was nützt ein Mensch, sagt die Bibel selber auch, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch seine Seele verloren geht? Oder Schaden nimmt an seiner Seele? Was nützt es einem Mensch? Er kann noch so viel haben. Er kann noch so viel gewinnen auf dieser Welt. Innen drin ist er doch einsam. Innen drin ist es doch gleich immer noch leer. Es ist doch immer noch hoffnungslos. Wieso will der Mensch immer mehr? Wieso sucht er überall? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wieso, dass eure Freunde und eure Kollegen am Suchen sind in der Esoterik, in allem Möglichen drin? Sie sind am Suchen. Sie haben eine Sehnsucht, wo sie in ihrem Innersten drin haben, wo nicht gestillt ist. Und so ist der Mensch, wo dem, wo mir begegnet, wo Jesus Christus nicht kennt, der ist auf der Suche. Er ist auf der Suche, eben, dass die Sehnsucht gestillt werden kann. Und sie kann nur in Jesus Christus gestillt werden. Sie kann nur in Gott gestillt werden. Wir können nur bei Gott den Hunger gestillt bekommen, wo wir haben. Und da lesen wir weiter, von 17 bis 19, da steht geschrieben, er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Taglöhner hat mein Vater und sie haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Taglöhner. Also da kommt er in sich inne. Er ist im Leid drin. Und das ist auch eine Herausforderung, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, wenn wir Menschen in unserem Umfeld haben und wir vielleicht ja schon ein, zweimal mit ihnen über den Glauben reden haben können, wo sie sagen, nein, ich brauche nicht. Mir geht's gut, auch ohne. Ja, das mag so sein, dass es jetzt im Moment ihm gut geht. Aber wir wissen nie, wenn eben genau auch eine Zeit kommt, wo es ihnen schlecht geht, wo sie krank werden, wo sie in einem Tief sind in der Familie, wo sie einfach auch in der Schule vielleicht in Krise kommen. Wir wissen es nie. Und oftmals erinnern sie sich daran, hey, er hat mir mal erzählt von einer Hoffnung. Er hat mir mal erzählt von einem Ausweg. Er hat mir mal erzählt, dass man da Frieden findet. Ruhe findet, genau in so schwierigen Situationen. Und wenn man junge Leute, frage ich oft, was macht Beziehung aus mit Jesus Christus? Und sie sagen mir oft, ich kann zu jeder Zeit zu jemandem gehen, der mir zulässt. Und ich finde Geborgenheit und ich finde das, was ich eben in dieser Welt nicht finde, das finde ich bei Jesus Christus. Und das ist so schön, wenn man junge Leute fragt. Und ich habe meinen Sohn mal gefragt, du, wie meinst du, wird der Himmel sein? Und dann hat mein Sohn gesagt, weißt du, das ist dort, wo uns nichts mehr fehlt. Da haben wir sagen, auf den Punkt gebracht. Das ist dort, wo uns nichts mehr fehlt. Dort haben wir alles im Überfluss. Und Gott ist ein Gott, der Überfluss hat. Bei ihm ist er zu finden und bei ihm geht es nie aus. Und er erinnert sich daran, an den Überfluss, und er sieht und merkt, aha, ich bin da weg von meinem Vater. Es ist doch viel besser, wenn ich wieder zurück zu meinem Vater gehe. Jetzt ist es aber so, eben jetzt haben wir Menschen, vielleicht in unserem Umfeld, die haben noch nie etwas vom Vater im Himmel gehört. Die haben noch nie etwas gehört, eben dass da ein Vater ist, wo sie gern hat. Ein Vater, wo barmherzig ist, wo sie liebt, wo möchte da sein für sie. Man hat immer so ein bisschen das Bild, und das ist auch, wenn ich mit den Leuten ins Gespräch komme, man hat immer so das Bild davon, Gott ist der strafende Gott im Himmel. Er ist so der, der sagt, das und das und das darfst du nicht. Und sie wissen ganz genau, was du zu halten hast, damit du ein guter Christ bist. Das wissen sie auch. Aber sie haben ein komplett, meistens verschobenes Bild von Gott. Sie haben meistens eben vielleicht gar kein Bild mehr von Gott, weil sie ihn schon ganz verdrängen aus ihrem Leben. Aber wenn du dann mit ihnen zu sprechen kommst, und das ist ganz spannend, wenn Leute sagen, ich bin Atheist, ja, irgendwo bist du ein bisschen länger im Gespräch und sie sagen, ja, und darum glaube ich nicht an Gott. Weil eben er das und das und das. Und dann sage ich, an so einen Gott glaube ich auch nicht. Sondern ich glaube an einen Gott, wie er da weiter beschrieben wird. Und das ist genau das, wo wir dürfen bezeugen. Ich lese weiter von Vers 19. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Taglöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst es essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist der Vater, den wir haben. Und der beschreibt sich genau auch so im Römer 8,5. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er macht den ersten Schritt auf uns zu. Er macht den ersten Schritt vom Versöhnungsangebot, macht er auf uns zu. Und das ist genau das Problem, das der Mensch hat. Er ist in unversöhnten Zustand gekommen mit Gott. Und wer hat gern einen unversöhnten Zustand? Habt ihr das schon mal gehabt in der Ehe mit einem Freund oder mit einem Bruder, Schwester? Also ich habe es etwa die mal gehabt in der Ehe. Einen unversöhnten Zustand. Und ich bin so froh, dass man sich gegenseitig wieder vergeben kann. Und ich bin so froh, dass meine Frau mir immer wieder vergibt. Sonst wird die Ehe nicht funktionieren. Und so ist es eben auch mit Gott. Er vergibt gern. Und er kommt und läuft uns entgegen. Und er kommt sogar mit offenen Armen. Aber er geht nicht selber rein. Sondern eben er klopft an vor der Tür. Und sagt, wer meine Stimme hört, zu dem und auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und das zeigt uns die Hoffnung der Herrlichkeit, der Himmel. Wir dürfen eine Hoffnung haben von der Herrlichkeit in Jesus Christus, weil er hat alles gemacht am Kreuz zu Golgatha. Er hat sein Leben gegeben. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten mit Gott. Das steht im Jesaja 53. Das ist die Botschaft, damit wir Frieden haben. Und jetzt darf ich wissen, wenn ich Jesus Christus habe, dann habe ich das Leben. Und der Tod hat keine Macht mehr über mein Leben. Wenn ich versöhnt bin mit Jesus Christus, dann ist Jesus Christus mein Anwalt und nicht mehr mein Richter. Und jetzt darf die Hoffnung wieder in dieser Tür, die darf doch gegen aussen gehen. Die darf doch einladend sein. Ist das nicht einladend, um aus dem faden Raum rauszulaufen auf die schöne Blumenwiese? Hoffnungsträger. Wir dürfen Hoffnungsträger sein. Wir dürfen erfahren haben, wie unser Gott ist. Wie auch der Mann, der seinen Vater verloren hat und jetzt wieder zurück ist bei seinem Vater. Wie erlebt er seinen Vater? Sagt der Vater, nein, bleib du draussen. Nein, ich will nichts mehr zu tun mit dir haben. Ja, bist mein Sklave. Nein, er kommt so barmherzig. Und er kommt so wunderbar liebend auf seinen Sohn zu. Und nimmt ihn an. Gibt ihm schöne Kleider, einen Ring. Gibt ihm Anteil an der Familie. Wieder, gibt sein Anteil an der Familie wieder zurück und sagt, er ist verloren gewesen. Und jetzt ist er lebendig. Ich habe gemeint, er ist gestorben. Er ist wieder zurück und er hat Freude. Und so wird auch Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Und darum wissen wir einfach auch als Missionswerk, es lohnt sich nicht zu schweigen über diese wunderbare Botschaft. Und es lohnt sich auch nicht sparsam sein, zum Säen eben diese Botschaft. Weil wenn ich anschaue, wir wohnen eben in Nappenzell, wenn ich anschaue, wie der Bauer, letztes Jahr hat er Dinkel hat er angesagt, wenn ich anschaue, wie der Bauer sagt, dann lerne ich vieles auch über Evangelisation. Er hat im Herbst hat er gesagt, auf einen Dreck, einen Acker. Es sieht wüst aus, es sieht nicht aus, als würde da nächstens etwas wachsen. Dann kommt der Schnee drüber und dann denkt man, hä, kommt denn da überhaupt etwas? Dann meint man zuerst, es sei ganz normales Gras und irgendwann sieht man den Dinkel. Irgendwann kommt die Frucht auf. Aber es geht nicht von heute auf morgen. Es ist nicht etwas, wo heute sagt er und morgen steht schon die Ernte da. Aber es ist so, dass Gott die Ernte sieht und er hat sich selber aufgemacht. Er hat die 99, das lesen wir weiter vorne, er hat die 99 Schafe verloren und er hat auch dich gesucht. Und er macht das oftmals eben auch über Menschen. Ihr wisst ganz genau, wie ihr selber Jesus Christus kennengelernt habt. Und wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, dann komm heute zu Jesus und sag, hier bin ich. Ich will das Leben mit dir gehen. Ich will mit dir unterwegs sein. Ich möchte die Hoffnung, dass ich in den Himmel komme, möchte ich auch haben. Und sie ist in der Vergebung von Jesus Christus am Kreuz zu Golgatha geschehen, ist es möglich. Wir dürfen die Vergebung haben. Und das ist eben genau auch das, die Erfüllung von unserem Leben. Die finden wir nur in der Berufung, eben ein Kind Gottes zu sein. Und das ist genau das, was viele Menschen nicht haben, die Hoffnung. Und so sagt uns der 1. Petrus 3, 15, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegen jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Die Hoffnung in uns, eben das, was wir dürfen haben, der Himmel. Wir dürfen die Hoffnung haben, wir dürfen in den Himmel kommen, weil Jesus Christus uns den Weg gegeben hat. Nicht, weil ich gut bin, da habe ich sowieso schon verloren. Das ist eben die Mission Impossible. Ich selber schaffe es nicht. Aber in Jesus Christus ist es möglich. Und so ist auch Mission ist möglich. Mission ist, Jesus Christus sagt, ich bin bei euch bis an der Weltende. Wir müssen es nicht alleine machen. Wir haben sogar einander. Und da möchte ich euch ermutigen. Eben Mission, auch an eurem Ort in Kloten, es ist machbar. Es ist nicht machbar, sondern wir dürfen einfach sagen, Herr, da sind wir. Wir sind da, du kannst uns brauchen, dort, wo du uns möchtest haben. Und da möchte ich einfach auch das Bild, mit dem Bild aufmerksam machen, wie viele Hände sind das? Das sind ein paar Hände. Wie viele Hände haben wir da in Kloten, die mithelfen können? Vielleicht auch einen Kalender weitergeben. Und ich habe eine Rechnung gemacht, und haben angeschaut, ja, wie viele Menschen sind wir in der Schweiz? Wir sind etwa 8 Millionen Menschen in der Schweiz. Und wir rechnen mit 2% Christen, die Jesus Christus angenommen haben. Das sind 160'000 Christen. Das heisst, wir haben 50 Menschen pro Person, die uns eigentlich zuvertraut sind, um ihnen das Evangelium weiterzugeben, dass wir sie erreichen. 50 Personen. Es ist schwierig, mit so vielen Personen unterwegs zu sein. Und darum denke ich, auch die Ernte ist gross. Darum betet um Arbeiter. Sagt uns der Lukas 10 auch noch weiter, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte sende. Ich denke, das ist auch, wenn die Zahl, die 160'000, grösser wird, Wenn die aufzumal 1 Million ist, dann haben wir auch weniger Menschen, die wir selber erreichen oder müssen erreichen, dass die ganze Schweiz erreicht wird. Und darum, es lohnt sich wirklich, das Evangelium weiterzugeben. Es ist auch in der Gemeinde. Es kommen Menschen, können dazukommen. Sie können Dienste, die vielleicht jetzt heute noch nicht besetzt sind, können neu besetzt werden durch Menschen, die vielleicht Fähigkeiten haben, die sie heute noch in der Welt einsetzen, wo aber Gott ganz gut da in Kloten kann brauchen, in dieser Church, in dieser Kirche. Und da würde ich euch Mut machen, wirklich Ernte. Die Ernte ist gross. Wir dürfen das Erntefeld aussehen, grosszügig. Und eben, wenn wir alle 10 Kalender nehmen, wenn wir alle 10 Leute probieren zu beschenken, vielleicht mit einem Kuchen oder sonst etwas, mit einem Adventskalender, vielleicht verschenkst du einen Adventskalender, vielleicht tust du auch noch einen Kalender drin. Ein Evangelist durch das ganze Jahr. Und ich möchte dir wirklich Mut machen, fang zuerst an mit Gebet. Weil ohne Jesus Christus ist es nicht möglich, den Dienst zu tun. Und so sagt uns Jesus Christus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Da zeigt die Abhängigkeit, die wir haben von Jesus Christus. Und so ist es eben auch wichtig, dass wir verstehen, ich bin bei euch. Jesus Christus macht den Unterschied. Und das hat er in meinem Leben gemacht. Und ich hoffe, das darf er noch in vielen anderen Leben auch machen. Ich möchte noch schliessen mit Gebet. Ja, Jesus Christus, wir danken dir für die Kirche, die du hier angesetzt hast als Licht und Salz. Wir danken dir vielmals, Herr, ja, dass du Gemeinde willst bauen und dass du heute noch rufst und dass du willst, dass alle Menschen zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Und so schenk du uns auch Gnade, Herr, dass wir auch selber sehen dürfen, wo ist die Ernte reif? Wo dürfen wir sein? Wo dürfen wir, Herr, genau in deinem Arbeitsfeld, in deinem Acker oder auf deinem Erntefeld tätig sein? Dass du uns die Augen öffnest, aber auch, dass du uns die Herzen öffnest für die Liebe, die du zu uns gehabt hast, dass wir sie auch für Menschen haben, die rund um uns herum leben, dass sie dürfen gerettet werden. Wir danken dir, dass du mit uns bist, bis an der Weltende. Amen.